Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute reden wir Folge 7 von Die Bachelor.
Let's go!
Willkommen zu Amy's Winehouse.
Boah, ist es schon, ey.
Ist es ein bisschen, um euch abzuholen. Wir haben, glaube ich, jetzt fast eine Stunde damit auch verbracht, uns abzudaten. Von uns beiden ist heute nicht der beste Tag, kann man so sagen. Aber umso mehr freue ich mich. Ist ein bisschen untertrieben wahrscheinlich. Aber ich freue mich deswegen umso mehr, dass wir heute aufnehmen, weil mir geht es danach immer besser. Mir geht es jetzt schon besser, weil wir uns so austauschen konnten. Mir wird es danach diese Aufnahme noch besser gehen. Ich freue mich, dass wir alle hier sind, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben, um über die Bachelor zu sprechen. Denn ich weiß, mir wird es danach noch besser gehen. Und dann ist es okay. Aber Franzi, was bei dir los ist, es ist tragisch, aber es ist auch ein bisschen witzig. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das so sage. Du hast es auf jeden Fall, als du es mir erzählt hast, hast du es mir wirklich witzig erzählt. Deswegen erzähl es bitte auch der Kohorte.
Ja, ich bin in einer Gefangenensituation hier. Ich bin in irgendeiner Höhle gelandet. Nein, eigentlich bin ich an dem Lieblingsort meiner Welt, nämlich in einer Hütte in den Schweizer Bergen. Und ich saß auf dem Stuhl, auf dem ich jetzt sitze, als du mich gefragt hast, ob wir den Podcast machen wollen. Also eigentlich ist es ein Full-Circle-Moment. Eigentlich ist es wunderschön, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vor anderthalb Wochen war ich noch in Italien. Da ist einfach mein Auto kaputt gegangen, was ich fest für die Zeit hier mit eingeplant habe. Dann regnet es halt seit einer Woche. Das heißt, ich kann einfach super wenig von dem machen, was ich mir überlegt habe, was ich machen möchte zum Ausgleich zu meiner Diss. Eigentlich bin ich ja hier, um meine Diss zu schreiben, was auch wunderbar klappt, aber weil ich einfach sonst nichts machen kann. Und es ist einfach ein Sommerurlaub im kompletten Regen. Ich habe die ganze Zeit Internetprobleme und ich fühle mich, als hätte man mich in einer Höhle ausgesetzt.
Und ihr habt nicht mal Internet.
Wir haben nicht mal Internet. Muss am Handy irgendwelche Sachen gucken. Anti-Werbung für Holafly. Ich habe mir scheiß Holafly gemacht. Unlimited. Anscheinend, das war wirklich teuer. Und man kann einfach keinen Hotspot damit machen. Das beschränken die einfach. Ich fühle mich so verarscht. Das heißt, ich muss dann die ganze Zeit Zusatzinternet kaufen, auch für unsere Folgen hier. Weiß nie, ob das hinhaut oder ob das jederzeit abbricht alles. Es ist wirklich eine Katastrophe. Und ich werde mich nächstes Mal besser vorbereiten in Bezug auf die Internetsituation. Oder ich bin Handysuchti. Eigentlich wollte ich auch Detox machen. Aber wenn das dann so, wenn da das Hindernis dazwischen steht, ne, dann klappt auch Detox nicht, weil man ist die ganze Zeit so wütend, dass es nicht klappt.
Und ich leide auch mit einer armen Freundin mit, die mitgekommen ist, ja. Und sie gedacht hat, sie macht dann richtig schöne Sachen in Schweizer Bergen und die hat ja nicht mal eine Doktorarbeit zu schreiben.
Die hat keine Doktorarbeit zu schreiben und man kann echt kaum die Hütte verlassen, weil es einfach so regnet seit einer Woche. Wir hatten so zwei Momente der Sonne in einer Woche und das war halt jeweils so 5 Minuten.
Dramatisch. Das ist echt nicht so cool.
Nee, und dann googeln wir die ganze Zeit, wo man halt hinfahren kann, wo die Sonne vielleicht ein bisschen scheint und dann kostet der Zug halt natürlich 100 Franken. Und das Auto ist ja irgendwo in Italien stehen geblieben, auch immer noch nicht abgeschleppt. Und ich kann den ADAC nicht anrufen, weil das mein Tarif auch nicht hergibt. Das heißt, ich kann das erst in Deutschland final klären.
Es ist höchste Zeit, um ein bisschen früher zurückzukommen.
Ich glaube schon. Dabei habe ich das doch so romantisiert, hier in den Bergen meine Doktorarbeit zu Ende zu schreiben. Aber vielleicht schaffe ich es auch einfach in der nächsten Woche, habe ich mir gedacht.
Ich glaube ganz fest an dich. Ich drücke dir so sehr die Daumen.
Eine weise Frau hat mir mal gesagt, Franzi, den Mantel von der Doktorarbeit schreiben innerhalb von 2 Wochen ist eine crazy Idee, aber du schaffst das.
Da stehe ich auch immer noch hinter. Man braucht einfach den Punkt, wo man denkt, ist mir alles scheißegal, egal bei welcher akademischen Arbeit, ne? Egal ob Bachelor, Master, Doktor. Sobald man diesen Punkt hat, wo man sich denkt, scheiß auf alles, ich schreibe jetzt einfach irgendwelche Wörter dahin, das ist ein Punkt, den man erreichen muss, glaube ich, und dann macht man das einfach und Hauptsache es ist irgendwann fertig.
Ich schwöre, ich bin an dem Punkt.
Falls ihr gerade auch irgendwelche Abschlussarbeiten schreibt, ich denke ganz fest an euch. Wir starten jetzt rein.
Worte der Kohorte.
Wir besprechen hier die ZuhörerInnen-Kommentare der letzten Folge nochmal nach. Wenn euch das nicht interessiert, dann könnt ihr einmal vorskippen. Ich habe euch in die Folgenbeschreibung reingeschrieben, wann die eigentliche Folgenbeschreibung losgeht. Wir haben ganz viele Nachrichten gekriegt zum Weinen. Ich habe es ja sehr geliebt. Eine Sache muss ich unbedingt mit euch teilen, denn und zwar hat uns, ich weiß immer nicht, ob ich die Namen sagen darf. Ich glaube ja, weil man ihren Namen jetzt eh herausfinden kann, weil ich euch von einem Artikel erzählen will oder den verlinken will und da steht ihr Name. Und zwar, also, Marie hat uns geschrieben, wegen dem Weinen, denn Marie hat schon mal einen ganzen Artikel in der Zeit darüber geschrieben, warum Menschen, also nicht nur ich, sondern generell Menschen, in Flugzeugen weinen.
Das habe ich gesehen. Also,
und ich war sehr froh, weil ich mich dann nicht mehr alleine gefühlt habe. Und ich verlinke euch den Artikel in den Shownotes und ihr solltet da unbedingt mal reingucken, wenn ihr auch wissen wollt, woran das liegt. Also vielen, vielen Dank an Marie.
Die hat in dem Kommentar ja schon so ein paar kleine Sachen erwähnt, wie dass der Stress abfällt und so. Und ich glaube, das ist wahnsinnig spannend, sich das alles mal durchzulesen.
Nicht spoilern. Nicht das... Okay, psch, psch, psch. Ihr müsst da unbedingt noch draufklicken.
Ich dachte, das ist ein Teaser, kein Spoiler.
Okay. Und dann eine zweite Sache. Ganz herzliche Geburtstagsgrüße an Kim. Sie hatte allerdings schon letzte Woche Geburtstag, aber wir schaffen es erst heute, das zu sagen. Aber ihre liebe Kollegin / Freundin Gesi hat uns geschrieben und hat uns erzählt, dass die beiden Kolleginnen sind und in unserem Podcast, also unabhängig voneinander, aber unseren Podcast hören und den dann danach nachbesprechen. Und das fand ich so schön. Und dann hat sie uns gefragt, ob wir Geburtstagsgrüße an Kim dalassen können. Das können wir natürlich. Also Happy Birthday, Kim. Und wie schön, dass ihr beide uns mal hört.
Happy Birthday to you.
Franz, wie du siehst, ich bin heute ein bisschen umstrukturiert, weil ich habe eigentlich noch was zum Weinen, offensichtlich. Denn wir haben ja gefragt, wie oft unsere Zuhörenden weinen. Und ich finde, das solltest du mal raten. Denn in der letzten Folge ging es ja ums Weinen und darum, dass Martin 8 Jahre nicht mehr geweint hat, glaube ich. Oder eine Zeit lang 8 Jahre nicht geweint hat. Und du hast uns mitgebracht, wie oft Leute eigentlich weinen. Und das war wirklich viel.
Und die Kohorte auch so viel?
Ja, das kannst du jetzt mal raten.
Ich sage, die Kohorte weint einmal die Woche.
Hast du es nachgeguckt?
Nee, ich schwöre nicht.
Okay, du hast tatsächlich recht. Die Mehrheit, also 30%, weint einmal die Woche. Dicht gefolgt von 27%, die nämlich zweimal im Monat, also alle 2 Wochen weinen.
Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe letzte Folge gesagt, ich weine alle 2 Wochen. Und dann ist die Woche verstrichen und ich habe gedacht, ich habe so eine Scheiße im Podcast erzählt, weil ich allein in der letzten Woche, glaube ich, 5-mal geweint habe oder wahrscheinlich einfach auch jeden Tag. Dachte, dieser Schnitt, der haut nicht hin.
Ich habe ja in der letzten Folge behauptet, dass ich alle 2 Monate mal weinen würde. Nach dem letzten Wochenende kann ich auch bestätigen, dass es auch nicht ganz stimmte. Oh Gott, macht euch bitte keine Sorgen. Manchmal muss einfach alles raus. Und ich glaube, es war jetzt auch gut. Mir geht es jetzt auf jeden Fall besser.
Tears of coming home.
Aber das fand ich spannend. Ich fand es sehr spannend, dass anscheinend viele von euch oder die Mehrheit von euch so einen tollen Zugang dazu hat.
Ist ja auch gesund, wie wir die letzte Folge gelernt haben.
Allerdings.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Ich weiß nicht, wo ihr euch gerade geografisch befindet, aber bei mir ist es letzte Woche fast durchgehend 36 Grad gewesen. Und man muss sein Essen anpassen. Es geht nicht anders. Ich habe nicht nur mehr Bock auf so kalte Salate, die ich immer mit Koro-Burgern toppe. Ich finde, man muss halt auch die Snacks anpassen. Denn ich hatte diese Schoko-Energy-Balls, die hatte ich mit in Kolumbien. Und offensichtlich, es war immer noch geil, sind immer noch meine liebsten Energy-Balls. Aber die Schokolade schmilzt. Und deswegen habe ich auch meine Snacks angepasst.
Was gibt's jetzt?
Ich war ganz waghalsig und habe mir vor ein paar Monaten das erste Mal einen Spinat-Pirat-Riegel bestellt. Das ist ein Riegel mit Spinat und Ananas. Und es klingt ein bisschen wild, aber ich finde es wirklich geil. Der ist so
den
lecker.
Den hast du mir doch mal gegeben. Wo waren wir denn da? Da war ich ja so dankbar. Doch, im Zug. Wir waren im Zug, Dina, und du hast mir gesagt, probier mal, der ist geil. Und ich war so dankbar, wir haben halb-halb gemacht. Wirklich lecker.
Ich hätte gar nicht zuordnen können, wo ich dir den wohl gegeben habe, denn ich habe immer einen dabei, vor allem jetzt im Sommer, denn der schmelzt mich nicht. Und es fühlt sich sehr gesund an, weil ja auch Spinat dabei ist. Und der ist aber trotzdem durch die Ananas süß. Und das ist auf jeden Fall mein Lieblingssnack jetzt in den warmen Tagen. Und außerdem von den Energy Balls. Mein Liebster ist mit Schoko außenrum, aber alle anderen haben außenrum keine Schokolade. Die haben einen Kern aus Nussmus. Deswegen sind eigentlich alle anderen perfekt auch für die heißen Tage und alle anderen könnt ihr immer noch perfekt in die Handtasche tun und die schmilzen nicht. Dann natürlich noch Trockenfrüchte, die sind ja auch perfekt, da schmilzt auch nichts. Und es gibt bei Koro natürlich die ganzen Classics, aber auch so Wildsachen. Du hast mich neulich geinfluenced und ich habe mir jetzt auch diese Acai-Bällchen bestellt.
Oh, die sind geil, oder?
Mhm.
Ich habe heute wieder meine tägliche Hand davon gegessen. Jeden Tag. Aber das ist nicht das Einzige, was bei mir der Hitze standhält. Hier wird es ja auch 37 Grad. Sondern mein Allround-Klassiker der gepufften Mangos ist nach wie vor immer am Start. Aber was ich jetzt auch mal probiert habe, sind die gefriergetrockneten Mangos. Also ich habe die erst bestellt, die sind noch nicht da. Aber ich bin auch sehr gespannt. Weil diese ganze gefriergetrocknete Geschichte, die soll ja richtig gut sein, dass die ganzen Nährstoffe drin bleiben. Ich bin gespannt.
Gefriergetrocknete Himbeeren, die sind auch in den letzten Tagen, war das mein absoluter Go-To-Snack.
Snacks sind so wichtig. Ich fahre ja bald in die Schweiz und schreibe da meine Doktorarbeit auf. Und diese 8 Stunden Autofahrt, die werden auf jeden Fall voll sein mit den Sachen, die du uns gerade erzählt hast. Ich werde alles nachbestellen.
Und dann kann es nur eine gute Autofahrt werden. Ich liebe es einfach, dass wir uns hier die ganze Zeit gegenseitig selbst influencen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir uns irgendwann mal durch alles durchprobiert haben. Wenn ihr euch auch durch alles durchprobieren wollt, haben wir offensichtlich einen Code. Und der ist auch immer gültig. Der ist Trash. T-R-A-S-H. Alles groß geschrieben. Und damit kriegt ihr 5% auf das ganze Sortiment.
Damit geht's zurück zur Folge. Im Plot Summary?
Unbedingt.
Jayma, Vivi, Hannah und Felix machen Pilates mit Ziegen. Ann-Kathrin, Leonie und Linda treffen auf Martin und Welpen. Dann gehen Felix und Shayma auf ein Einzeldate und es fällt ein perfekter, zurückhaltender Kuss. Zurück in der Villa gesteht Vivi ihren verheimlichten Kuss mit Felix und Vicky ist sauer. Ihr Vertrauen ist nachhaltig gestört. Beim nächsten Einzeldate gibt's Linda und Martin Liebe und Marshmallows. Und beim Fallschirmspringen landet Felix direkt auf Paulinas Lippen. Und Lena will auch Martin küssen, woraufhin die beiden aber noch etwas Übung brauchen. Und dann fliegen Hannah und Ann-Kathrin aus der Show und das war's.
Was denkst du? Ging es um die Pancakes an sich?
Pancake-Date? Offensichtlich nicht. Wir sehen doch schon seit ein paar Folgen, dass sich da ein bisschen was aufschaukelt. Zwischen Clara und Leonie. Es hat angefangen, als Leonie häufig sehr intensiv davon erzählt hat, wie gut sie Martin findet und Clara die echte Gefühle für Martin zu entwickeln scheint, oder zumindest eine starke Anziehung oder was weiß ich, davon, sagen wir mal, genervt war. Und jetzt geht's auf einmal darum, wer für wen mitkocht.
Ich habe mich da so drin wiedergefunden. Diese Situation, wenn man sich über was streitet oder wenn sich auf einmal alles entlädt an so einer völligen Nichtigkeit und von außen Leute dann sagen, ihr müsst euch jetzt nicht wegen fucking Pancakes streiten. Das ist ja ein totaler Nicht- Also ein völliger Non-Reason. Aber ich glaube, warum das öfter mal passiert, oder zumindest bei mir, dass es ja öfter mal Themen gibt, die nicht so greifbar sind. Und ich glaube, bei den beiden ist das Thema ja auch nicht so greifbar. Warum jetzt eigentlich genau der Clinch ist? Oder es würde zumindest ein bisschen mehr Nachdenken erfordern, sich zu überlegen, was ist jetzt eigentlich genau das Problem? Es ist ja oft in Streits, habe ich das Gefühl, dass es schwierig ist, das genaue Problem zu benennen. Und dass dann, wenn sowas Greifbareres kommt, dass viel einfacher ist, so diese ganze Frustration, die daran zu entladen. Weil da kann man jetzt sagen, ja, offensichtlich geht es um die Pancakes. Und die sind greifbar, die kann man klar benennen. Man kann klar sagen, Clara hat Leonie von den Pancakes ausgeschlossen. Oder halt Leonie macht schon wieder ein Drama und tut so, als hätte Clara nicht für sie mitgekocht. Das ist ja viel greifbarer als so diese Anspannung, die zwischen den beiden herrscht, die so schwer zu benennen ist.
Ich glaube, ganz oft hilft ja dabei auch Gefühle benennen, dann mehr als das Problem zu benennen. Aber auch das in dem Fall wäre ja schwer. Ich meine, was wäre das? Da müsste die Clara sagen, ich fühle mich unwohl in deiner Nähe, weil du mir das Gefühl gibst, weiß ich auch nicht, dass Martin dich mehr mag oder so. Leonie müsste sagen, ich habe das Gefühl, du magst mich nicht, weil Martin mich mehr mag oder so. Weil es mir sehr wichtig ist, dass auch euch allen ganz viel zu sagen, wie sehr Martin mich mag. Und das ist halt mein Bedürfnis. Und ich glaube, das clasht ja irgendwie auch. Also irgendwie ist es schwierig. Ich weiß nicht, wie die Klärung tatsächlich funktionieren sollte. Und die Lena hat ja versucht, eigentlich genau den gleichen Streit auch mit der Leonie schon zu klären oder genau den gleichen Konflikt. Und das hat ja auch gar nicht geklappt.
Ich würde schon mutmaßen, dass es zumindest nach meinem Empfinden auch vor allem daran liegt, dass Leonie sich ein bisschen zu wohl in dieser Rolle fühlt von die anderen können nicht damit umgehen, dass der Martin mich so toll findet.
Weißt du, was der Witz ist? Ich glaube, das ist gar nicht so. Ich glaube, der findet die ganz gut, aber für mich, die wahren Favoritinnen sind Clara und Lena.
Wir haben ja in den vorherigen Folgen öfter schon mal, oder ich habe öfter schon mal gesagt, dass ich glaube, dass wir alle schon mal so eine Freundin hatten. Die so unfassbar nervig dir den ganzen Tag erzählt, wie toll alle Männer sie vermeintlich finden. Und ich hatte auch so eine Freundin. Und wenn ich jetzt zurückgedacht habe, haben wir uns, glaube ich, auch öfter mal wegen so Nichtigkeiten gestritten, in Anführungszeichen. Also wegen solchen Pancake-Gates, weil so dieses eigentliche Unterliegende zu benennen schwierig ist. Ich glaube, auch wenn das ja einfach auch ultra verletzend wäre, ne, sowas auszusprechen und zu sagen, ich finde dich einfach ultra nervend, weil du die ganze Zeit mir unter die Nase reiben muss, dass du so viel männliche Validierung bekommst. Und es ist langweilig und es nervt mich. Und vielleicht sehe ich halt auch manchmal, ich bin ja dabei in diesen Situationen und ich sehe ja auch oft, dass du das übertreibst. Und ich bin nicht bereit, mir das dann alles anzuhören. Vielleicht einmal im Monat. Okay, wenn du das brauchst, können wir das machen. Aber nicht die ganze Zeit. Das ist ja auch unfassbar verletzend. Ich weiß gar nicht, wie man das rüberbringen könnte. Also ich habe der Freundin das nie gesagt, kann ich euch offen sagen, wie unfassbar nervig ich das empfunden habe, weil ich nicht wusste, wie man es verpacken konnte, so dass es gut ankommt und sie nicht total verletzt. Dann habe ich lieber so Pancake-Dinger vom Zaun gerissen.
Ich hatte das auch schon mal und habe das auch nie angesprochen. Der größte Witz daran ist, dass die Freundin, glaube ich, gar nicht so auf Männer steht. Das sollte sich aber erst Jahre später herausstellen. Aber das Schwierige ist ja auch, der Clou ist, wenn man sowas benennen will, ohne dass das halt scheiße rüberkommt, halt wirklich die Gefühle zu benennen, ne? Anstatt das, was die andere Person tut. Und da ist ja dann das Gefühl, weiß ich nicht, ich bin genervt, es ist mir zu viel, oder so. Es löst Unsicherheit in mir aus, aber eigentlich löst es das wahrscheinlich noch nicht mal. Es nervt halt einfach. Und das ist sehr schwer zu verpacken ohne ein, das machst du kacke. Oder?
Jetzt, wo wir drüber reden, was ich glaube ich auch ein Punkt ist, und es wird mir jetzt erst klar, was mich daran so genervt hat, ist, dass es uns beide ja dann in so eine Konkurrenzsituation setzt. In so eine Konkurrenzsituation, von dass ich das Gefühl habe, du willst mir damit klar machen, okay, in unserer weiblichen Welt gibt es eine Hackordnung und unser Wert oder wie toll wir sind, was für eine Rangfolge wir haben, hängt davon ab, wie viele Männer uns toll finden. Und nur um es klarzustellen, oder es habe ich zumindest das Gefühl gehabt, du wolltest klarstellen, dass du ganz oben stehst von uns allen, damit wir alle Bescheid wissen. In der Hackordnung, welche Frau ist die beste Frau? Wer kriegt die meiste Validierung von Männern? Stehst du ganz oben. Und diese Konkurrenzsituation in Freundschaften ist ja auch schwierig. Ich möchte die nicht haben.
Niemand will die haben. Aber ich finde eigentlich ja, solange die niemand auf den Tisch stellt, muss sie ja auch nicht da sein. Also zwischen Lena und Clara, die für mich die klaren Favoritinnen hier in der Staffel sind, gibt's das ja nicht, zum Beispiel. Okay, aber wir atmen schon aus.
Ich möchte abschließend einfach sagen, wir sollten einfach alle uns in eine Welt begeben, und die können wir uns ja selber kreieren, wo männliche Validierung einfach nicht mehr die höchste Währung von allen ist.
Schicke Kusshändchen hier durch den Bildschirm.
Ich glaube, wir befinden uns schon in dieser Welt, oder? Also ich habe mir die geschaffen.
Ich habe mir die auf jeden Fall geschaffen. Es könnte mich nicht weniger interessieren.
Aber du wolltest uns zurückholen und ich habe dich unterbrochen. Bitte hol uns zurück.
Das ist okay. Martin hat ein Bänderriss? Crazy? Weißt du, was da passiert ist?
Wovon genau? Nee, das habe ich mir auch
gefragt. Ich weiß das nicht, die sagen das nicht. Okay, ich habe mich noch gefragt, ob du das mitbekommen hast. Aber auf jeden Fall startet das ganze Jahr. Okay, es startet mit diesen Dates, da fand ich jetzt nichts spannend, aber dann irgendwann gibt es ein Gespräch zwischen Leonie und Martin. Da habe ich mir ein paar Sachen zu rausgeschrieben.
Kann ich eine Sache noch vorwegnehmen? Denn ich erinnere mich, dass letztes Jahr, als wir über den Bachelor gesprochen haben, da gab es auch wieder ein Puppy-Date. Und ich glaube, jedes Jahr gibt es irgendwie ein Date mit Puppies. Und da hat uns jemand einen Artikel geschickt von Peter. Denn Peter hat sich wohl schon mal dazu geäußert und gesagt, das ist einfach eine schlechte Idee, diese Puppy-Dates, dass sie beim Bachelor immer wieder gezeigt werden und dass es so normalisiert ist, dass es eine coole Date-Idee ist, weil natürlich diese Puppy-Dates nur funktionieren mit immer mehr Puppies, und diese Puppies haben ja ein Ablaufdatum, weil die irgendwann keine Puppies mehr sind, und was passiert dann mit diesen ganzen Hunden, die dann keiner mehr braucht, und deswegen sollte man alles, was mit Puppies zu tun hat, boykottieren. Und da hat sich jemand, ich weiß nicht mehr genau, was die Person geschrieben hat, aber ich weiß noch genau, dass die das schade fand, dass wir nichts Kritisches dazu gesagt haben, und deswegen möchte ich das dieses Jahr nicht wieder einfach so stehen lassen. Also geht auf keine Puppy-Dates.
Hey, und schon wieder liefert uns Princess Charming einfach eine coole Alternative, ne? Weißt du noch, als die Lea mit der Maike auf dieser Hundeauffangstation war? Das war auch ein traumhaftes Date.
Ich bin richtig froh, dass wir dieses Jahr das parallel machen. Denn auch wenn wir nachher über Princess Charming sprechen, da sind mir einige Sachen aufgefallen, die so total konträr sind.
Ist ja der Witz, weil eigentlich ist es ja das gleiche Format. Und dann wiederum.
Und in dem einen werden Männer aber zentral gestellt und männliche Validierung, und in dem anderen werden sie dezentralisiert. Und da kann man mal sehen, was das für eine Welt wäre, wenn wir das auf einmal alle machen würden.
Perfekte Bedingungen für uns.
Ich habe dich unterbrochen. Es werden Tierdates gemacht und Leonie und Martin reden miteinander. Und Leonie ist offensichtlich wieder ganz entspannt.
Die ist doch immer eine ganz relaxte, die ist nicht so wie die anderen Frauen. Die ist im Hier und Jetzt glücklich. Und sagt, sie hat eigentlich nicht so richtig Ziele außer glücklich sein. Die will eine Beziehung, aber der Rest kann kommen, so ungefähr, ne? Und ich habe das Gefühl, sie sagt das auch schon, um nicht anzuecken mit irgendwas. Ich meine, vielleicht hat sie auch wirklich nicht so den Plan, was sie will, aber das war halt mein Gefühl. Und der Martin findet das wiederum gar nicht so cool. Er sagt ja schon dann in der Interviewsequenz, so er findet schon, dass so ein paar Ziele oder so ein bisschen, wo will man im Leben hin, gut ist, weil dann kann man ja auch nur dann gucken, ob und wie es matcht.
Ich will die Leonie einfach nur umarmen und sagen, Leonie, du kannst auch unbequem sein. Ich habe oft das Gefühl, dass Leonie sehr internalisiert hat, okay, sei auf keinen Fall die hysterische Frau, sei auf keinen Fall demanding, stell auf keinen Fall irgendwelche Ansprüche, stress den armen Mann nicht. Und oh mein Gott, das war ja die perfekte Folge zu Der arme Mann wird gestresst, kommen wir ja, glaube ich, gleich noch. Aber Leonie hat, glaube ich, ganz klar so das in ihrem Kopf, das bin ich nicht. Ich bin total entspannt. Ich stelle keine Forderungen. Bei mir geht alles klar. Und ich bin einfach ganz entspannt.
Ich finde das irgendwie cool von Martin, dass er das nicht als positiv wertet und sagt, oh super, dann kann ich ja alles bestimmen, sondern sagt, ja, so ganz ohne Plan bin ich ehrlich gesagt ein bisschen lost, weil ich weiß ja gar nicht, ob wir dann matchen oder nicht, weil die lässt mich ja da sozusagen in der Luft hängen. Ich finde, das zeichnet den aus. Ich glaube, es gibt viele Männer, die einfach gesagt hätten, oh super, mit der kann ich Bäume stehlen. Nee, wie heißt das? Pferde stehlen. Bäume ausreißen, keine Ahnung. Die macht alles mit, die ist so cool. Und dann sauer werden, wenn sie dann doch irgendwie mal ein Bedürfnis hat oder mal was nicht funktioniert und sagen, ich hab gedacht, du bist ein cool Girl.
Also ja, ich will auch einerseits diese Props an Martin geben. Ich kann mich ja jede Folge einfach ein bisschen mehr für den erwärmen. Andererseits ist natürlich jetzt auch einfach für den zu sagen, weil ich hätte den schon auch gerne dabei gesehen, wenn jemand gesagt hätte, ich habe Vorstellungen ganz konträr zu deinen. Dann wäre der wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so entspannt gewesen. Er hätte gesagt, so ja, dann kann man zusammen gucken.
Vielleicht nicht so entspannt. Andererseits, ich greife nur, wie heißt das, teasermäßig vorweg, sehen wir ja schon auch in der Folge, wie er vom Kopf geschossen wird und etwas ein großes Hindernis ist und da reagiert er nicht. Uncool. Okay. Aber auf jeden Fall sagt er zu Leonie, dass sich da irgendwie was aufbaut. Es könnte ernster werden. Sagt er später in der Interviewsequenz. Kaufe ich ihm gar nicht ab. Glaube ich nicht.
Mit Leonie? Nee. Niemals.
Ich fühle es gar nicht.
Aber ich war total überrascht. Wir haben ja Ann-Kathrin gefühlt das erste Mal gesehen.
So, wer ist Ann-Kathrin?
Ich weiß nicht, ob uns das jemand geschrieben hat oder ob ich das irgendwo gelesen habe oder irgendwo gehört habe. Ich habe irgendwie aufgeschnappt, dass jemand die Theorie hatte, ob vielleicht irgendwas mit Ann-Kathrin passiert ist. So dass sie die jetzt rausgeschnitten haben hinterher. So
wie krass, aber ich
Geisterverführer bei Temptation.
Da ist ja wirklich wahrscheinlich was Schlimmes passiert. Allegedly.
Ich glaube, da kann man sagen, dass wirklich was Schlimmes passiert, oder? Da gibt's doch Dokumente.
Mhm.
Okay, wir, bevor uns jemand verklagt. Allegedly.
Allegedly.
Das ist ja immer
Scherz und Bergmann. Tschüss, Scherz und Bergmann. Auf jeden Fall die Shamer. Danach wird ein Einzeldate oder ein Gespräch zwischen Shamer und Felix eingeblendet. Die hat schon ein Kinderzimmer geplant. Das war jetzt keine Überleitung, ne? Aber ich find's krass. Ich werf's einfach rein.
Ist mir zu viel. Es ist mir zu viel. Also, eine Sache kurz vorweg, bevor wir zu Shamer kommen. Die haben ja danach noch dieses Einzeldate. Erstmal, was mir noch bei diesem Ziegendate, hatte der ja noch ein paar Einzelgespräche. Und Hannah ist mir zu jung. Und ich finde das zu viel auch schon mit der Partneruni in Berlin, dafür ist es viel zu früh, die haben sich ja noch nicht mal geküsst. Die kennen sich ja eigentlich noch gar nicht. Es ist viel zu früh, dann schon über Partnerunis zu reden und ich glaube, dass das vielleicht auch jetzt nicht die allerbeste Idee ist, direkt von Anfang an so jemanden zu symbolisieren, egal ob Mann oder Frau, so, wir kennen uns zwar noch nicht, aber ich würde meine Uni für dich wechseln.
Aber bei Felix ist das vielleicht keine schlechte Strategie. Ich weiß nicht, ich habe so gedacht, okay, die fühlt sich wahrscheinlich abgehangen. Die hat jetzt einfach noch nicht viel Zeit mit dem gehabt. Die denkt sich, was? Also ich habe das Gefühl, der Druck steigt einfach, dass sie abliefern muss. Und das ist eine Ablieferei. Das ist so, bams. Übrigens, mein Lebensmodell passt zu deinem.
Mhm.
Ja. Aber ja, im echten Leben gehe ich voll mit. Völlig viel zu schnell.
Und was mir auch irgendwie nicht ganz gefallen hat, und ich würde dich gerne mal fragen, wie du das eingeschätzt hast oder ob ich da zu viel reininterpretiert habe. Aber es gibt ja diese Sequenz zwischen Felix und Vivi, wo es irgendwie darüber geht, dass sie auch ein Kind hat. Und ehrlich gesagt, was er so rund um dieses Thema sagt, das klingt für mich fast ein bisschen so wie, dass er das ein Minuspunkt findet, dass sie auch ein Kind hat. weil er sich fragt, ob sie dann überhaupt genug Zeit für ihn hat. Hast du das auch so rausgehört, oder?
Schon, ja. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Weil dann ist sein Leben ja auch ein Minuspunkt für alle, oder? Er hat ja auch ein Kind, aber er ist ja keine Mutter.
Frage habe ich mir auch gestellt.
Vor ein paar Folgen wäre er ja eigentlich noch fast nach Nürnberg gezogen? München?
Zu Aileen. Ich habe mich gefragt, ob er vielleicht auch aus Erfahrung weiß, dass Mütter oft die zentrale Figur sind, dass die diejenigen sind, die die Kita anruft, die die ganzen Termine ausmachen müssen. Und dass vielleicht in so Trennungssituationen das schon oft so ist, dass Vatersein bedeutet, alle 2 Wochen gehe ich in einen Freizeitpark. Und das kann man natürlich gut mit einer neuen Beziehung vereinbaren. Aber dieses jeden Tag die ganzen Sachen managen alleine, dass das schon ein wesentlicher Mehraufwand ist. Und dass er Angst hat, dass er da zu kurz kommt.
Ich wäre so gerne Vater, Lina. Ich denke das immer wieder. Stell dir das mal vor, ne? Jetzt so nach dem alten Modell. Du wärst Vater. Das ist doch das Geilste, was geht. Du machst einen Job? Ich meine, das mache ich jetzt auch. So, da würde sich jetzt von meinem Ding nichts ändern. Aber jetzt hätte ich die Möglichkeit, dass ich genau das mache, was ich jetzt mache, mit einer Familie, die mich liebt, die da ist. Ich bin nicht allein im Alter, bla bla bla, all die Sachen. Ich komme aber jeden Tag in ein komplett geputztes Haus nach Hause, mit einem Essen auf dem Tisch, hab diese Familie, aber muss nichts dafür tun. Ich sag's dir, Dina, das ist mein Traumleben. Das wäre das Geilste, was man mir geben könnte. Außer, dass ich dann halt keine Beziehung auf Augenhöhe hätte. Das finde ich wiederum scheiße. An sich, vom Lebensmodell, ich will Vater werden.
Vor allem kannst du ja dann mit den Kindern, weil die andere Person will natürlich nicht die wenige Zeit, die du hast, mit den Kindern dadurch verpesten, dass du dann so Sachen machen musst, wie der Buhmann sein, so Hausaufgaben kontrollieren, sagen, dass die Gemüse essen müssen oder so. Das heißt, du kannst die ganze Zeit Eis essen gehen, Freizeitpark, Sachen kaufen, Fernsehen gucken, weil du ja weißt, so diese ganzen gesunden Sachen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, so wie draußen spielen, im Matsch, danach alles aufräumen, Hausaufgaben, versuchen irgendwie in der Tomatensauce so viel Gemüse zu verbergen, heimlich wie es geht und irgendwelche Pinterest-Boards erstellen. Das macht irgendjemand anderes. Also es wird deinen Kindern gut gehen, wenn sich jemand drum kümmert und trotzdem kannst du die ganze Zeit nur Spaßsachen machen. Wie geil.
Einfach mein Traumjob, Vater.
Oder die Kinder heben dich dann auch noch auf so einem Podest und sagen, mein Papa war es immer lustig, die Mama war immer, die hat immer Nein gesagt zu allem.
Die war immer so gestresst.
Immer so hysterisch. Immer so eine Spielverderberin. Gott, mein Cousin, der hat mir neulich mal über seine andere Tante, die nicht zu unserer Familie gehört, hat er mir mal erzählt, ja, mein ganzes Leben lang bin ich aufgewachsen und hab gesagt so, boah, die XY, was für eine Bitch, immer wenn wir da sind, die immer ist die irgendwie gestresst und immer sagt die zu allem Nein und die hat immer den ganzen Spaß verdorben. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich gemerkt, die Arme, die war immer alleine, die war die Einzige in dieser riesigen Familie, die immer versucht hat, dass irgendjemand Gemüse isst oder nicht alle mit ihren Matschschuhen durchs ganze Haus laufen und so. So ist es einfach. Aber Franzi, Shamer könnte doch da eigentlich ein Perfect Match sein. Denn ich lese dir ein Zitat vor. Felix, oder kein Zitat, ich habe mir es aufgeschrieben, Felix sehnt sich nämlich nach einer Beziehung, wo er nach Hause kommt und die Frau gibt ihm einfach seinen Frieden.
Ich glaube, Shamer ist die Kandidatin dafür.
Meine Alarmglocken haben in dieser ganzen Staffel schon oft, sind die aufgeschwungen. Nee, wie nennt man das? Die haben oft geklingelt. Und hier ging einfach nur mein absoluter Alarm an.
Ich verstehe das. Auch wenn ich eigentlich so diese Idee von, man setzt sich so eine Beziehung an, die einem inneren Frieden gibt, da gehe ich schon mit.
Möchte das hat ich kurz Leben einmal gemeint.
Ich finde, wir müssen so ein bisschen Good Cop, Bad Cop hier machen.
Okay, du kannst heute der Good Cop sein. Ich bin raus. Das war für mich einfach eine Schippe zu viel. Ich bin gerne dabei, immer the benefit of the doubt zu geben und zu überlegen, aber das war für mich eine Schippe zu viel.
Hat er gesagt, zu einer Frau nach Hause kommen, oder was?
Wo er nach Hause kommt und die Frau gibt ihm einfach seinen Frieden. Was meint er damit? Sag's mir.
Im besten Fall, dass die Beziehung ihn erdet und es keine toxische Anziehung ist, sondern eine ruhige, liebevolle Beziehung auf Augenhöhe. Im schlimmsten Fall, dass die Frau sich maximal anpasst, ihm ein Nest bietet, unkompliziert ist, ein cool Girl und nicht so wie die anderen Frauen. Wissen wir nicht.
Also In meiner Vorstellung ist es einfach die Nummer zwei. Ich stelle mir eine Situation vor, wo einfach Frauen ganz normale Ansprüche gestellt haben und dann gesagt wurde, die sind hysterisch, die sind zu wild, die machen immer nur Drama und jetzt möchte ja jemand, der einfach seinen Frieden gibt.
Aber was man auch sagen muss, der ist ja wahrscheinlich auch ein Limerenzer, ne? Das haben wir ja auch schon mal in den Raum geworfen. Es kann auch sein, dass er ein bisschen was weiß darüber, dass er häufig schnell den Fastburn sucht, dass er eigentlich schon über sich gelernt hat. Dieses ruhige, friedvolle wäre vielleicht sinnvoller.
Einfach nein. Ich finde, Shamer sollte rennen. Denn wenn ich mir eine Beziehung zwischen den beiden vorstelle, dann in meiner Vorstellung, und wer weiß, vielleicht fantasiere ich mir hier die wildesten Sachen zusammen und nichts davon stimmt, das kann natürlich alles sein. Aber in meiner wilden Vorstellung, in meiner wilden Fantasie, stelle ich mir diese Beziehung so vor, dass Shamer nie aufmuckt, nichts sagt, weil sie ihn einfach so sehr will, und sie ihn so toll findet und auch nicht hysterisch sein will und ihm diesen Frieden geben will. Und er dadurch so sehr die Oberhand hat. Und das hat er ja jetzt schon in dieser Situation, ne? In dieser Situation, wo wir die beiden sehen, in dieser Show hat er total die Oberhand. Und ich würde mir vorstellen, wenn die zusammen da rausgehen, das wird ganz genauso bleiben, dass sich das nicht drehen wird, dass das genauso bleiben wird, dass er weiterhin die Oberhand hat, sie ihn so sehr will. Und sie sich deswegen bei einfach allem nach ihm richtet.
Ich stimme dir zu, dass die Dynamik einfach jetzt ja schon so in die Richtung geht, ne? Einmal durch das Format, aber auch schon dadurch, wie die Shamer sich gibt. Ja, also das ist schon wirklich krass. Und er sagt ja auch, er mag das und er findet das mutig, dass sie von Anfang an so gesagt hat, so, du bist es, ich will zu Felix ins Team wechseln. Bitte Felix, rede mit mir. Ich bin eifersüchtig oder ich fand's doof, dass die anderen einen Kuss bekommen haben und ich nicht. Ne? Das ist ja schon so dieses maximal verfügbar Seiende, ohne anzuecken. Könnte man auch ängstlichen Bindungsstil nennen. Gibt immer verschiedene Perspektiven. Aber auf jeden Fall versucht sie es ihm sehr, sehr, sehr recht zu machen. Aber ich weiß noch nicht genau, inwiefern ich dir zustimme in dem Punkt, dass ihm das so sehr zusagt. Also ich glaube, es gibt einen Teil, der das gut findet in ihm und einen anderen Teil, der das aber auch einfach nicht hot findet.
Da stimme ich dir total zu. Deswegen glaube ich, das wird auch nicht lange halten. Das würde nicht lange halten. Nee, die würde ihm das alles recht machen und genauso sein, wie er sich das wünscht und das wäre ihm auch nicht recht. Bin ich fest von überzeugt.
Auch dieser Kuss, die sagen dann, dass der perfekt war, aber der war so zurückhaltend. Ich glaube, das war ja schon fast ein Freundschaftskuss.
Glaubst du, dass Shamer die letzte Rose kriegt?
Eigentlich kann ich es mir fast nicht vorstellen. Aber vielleicht ist das auch ein Wild Guess, der stimmen könnte. Ich meine, ansonsten kann es ja eigentlich nur noch Vivi sein. Oder Vicky.
Ich finde das wirklich schwer einzuschätzen bei Felix.
Der wird auf jeden Fall nicht mit einer Beziehung da rausgehen.
Uns haben schon Leute geschrieben, dass sie im Trailer einen Spoiler gesehen haben, anscheinend. Ich werde den hier nicht wiederholen, weil ich möchte nicht gespoilert werden. Und wir sollten alle nicht gespoilert werden.
Was, wenn ich gespoilert
werde? Ich habe mir das auch nicht richtig durchgelesen. Du hast gerade schon Vivi angesprochen. Das ist eine perfekte Überleitung, denn im Haus, wo alle dann wieder sind und als Shamer vom Date kommt, gesteht Vivi allen, dass sie Felix auch schon geküsst hat. Und ich habe mich gefragt, was ist deine Vermutung? Wieso sagt sie das?
Ich glaube schon so ein bisschen auch schlechtes Gewissen. Das hatte die ja schon auch, als die Vicky von dem Kuss nach Hause kam und die ganze Zeit gesagt hat, boah, ich bin die Erste und das ist so besonders und das ist ein Zeichen und so. Und das war ja schon auch dann, sage ich mal, fies geschnitten, wie dann immer die Gegenüberstellung zu Vivi war, die dann gesagt hat, ha, irgendwie auch nicht. Und es kann schon sein, dass da irgendwie eine Art schlechtes Gewissen gestiegen ist und sie natürlich auch wusste, das wird eh, also die Mädels werden es eh erfahren und je länger man da ist, desto näher kommt man sich ja auch. Und das beruht ja dann schon irgendwie auf einer Unehrlichkeit, dass sie gesagt hat, sie hat ja explizit gesagt, da ist kein Kuss gefallen. Ich hätte es auch nochmal anders gefunden, hätte sie es einfach nur verschwiegen. Hätte gesagt, ich will nicht darüber reden. Aber sie hat ja gesagt, es ist nichts passiert. Was denkst du?
Ich habe dir das mit dem schlechten Gewissen irgendwie nicht so ganz abgenommen. Oder zumindest habe ich mich zwischendurch.
Ja?
Ja. Also ich würde eher darauf tippen, dass sie so ein bisschen ihr Revier markieren wollte. Und das finde ich total legitim. Weil, stell dir vor, du sitzt da. Und du willst auch diesen Mann. Und dann sind da diese ganzen anderen Frauen um dich herum, die dir dann quasi so unter die Nase reiben. Ja, wir hatten alle schon irgendwie, wir haben den schon geküsst und wir sind so close mit dem. Ich würde auch mein Revier markieren wollen, sage ich dir ganz ehrlich. Und alle mal so in ihre
Verstehe ich, aber Wieso hat sie es dann nicht von Anfang an gemacht?
Ich glaube, weil es da noch nicht nötig war. Weil da hatte ja noch niemand anderen die geküsst. Dann war es irgendwie so schön. So, das war so ein Geheimnis, was die beiden verbunden hat. Aber die war jetzt ja quasi aus Team Felix fast die Einzige, die den noch nicht geküsst hatte. Und rutschte damit ja quasi so nach, ein bisschen nach unten in dieser Rangordnung. Und ich glaube, die wollte einfach mal den anderen klar machen, so, ja, ist meiner.
Actually, I'm on top of this.
Ja. Also, da bin ich mir schon eigentlich relativ sicher. Und Vicky, auf dieses Geständnis von Vivi, reagiert Vicky hier gar nicht positiv. Ich habe mir aufgeschrieben, sie wasted. Ich weiß nicht ganz, ob's. Naja, ein bisschen vielleicht schon, oder? Vielleicht ist das jetzt ein bisschen ein zu starkes Wort. Auf jeden Fall ist sie gar nicht so froh über die ganze Sache. Und sagt auch, sie hätte Felix nicht geküsst, wenn sie das gewusst hätte.
Das fand ich ein bisschen krass. Glaubst du, das stimmt?
Das glaube ich allerdings nicht. Und ich habe mich auch gefragt, warum hat sie jetzt so eine starke Reaktion darauf? Weil sie hat ja auch sogar geweint und es kann viele Gründe natürlich sein, aber ich habe mich gefragt, ob es vielleicht auch daran liegt, dass sie sich jetzt so blöd und auch ein bisschen bloßgestellt vorkommt. Weil sie hat sich ja schon so sehr darüber gefreut, dass es der erste Kuss war und auch in diesen Confessionals, in diesen Einzelinterviews hat sie ja schon auch so gewinnend darüber gesprochen, so, ich war die Erste. Und es war auch, ja, als man das gesehen hat in der letzten oder vorletzten Folge, in meinem Empfinden war das schon auch, dass ich gedacht habe, sie steht jetzt ein bisschen albern natürlich da, ne? Weil wir alle wissen, die Zuschauerinnen und auch alle anderen jetzt, das hat sie sich irgendwie nur so in ihrem Kopf zusammengesponnen. Sie war ja gar nicht die Erste. Also nicht, dass das jetzt wichtig wäre oder nicht, aber eher schon. Und dass sie jetzt vielleicht ihr klar wird, okay, ich stehe jetzt wie der Depp da. Dass das ganz so verärgert hat. Sein.
Aber sie sagt ja, dass es ein Vertrauensding ist, ne? Sie sagt dann ja auch, also ich finde, da kommen schon viele Themen hoch, die sie mutmaßlich so hat, ne? Also sie sagt einmal, sie vertraut niemandem eigentlich und da weint sie auch. Und dann aber auch so Sachen wie Frauen ist einfach nicht zu vertrauen. Was ich auch schon nochmal gerne, naja, mit ihr auspacken würde. Diese Glaubenssätze. Ich habe da dann gemutmaßt, dass die echt einfach ein Vertrauensding hat.
Das kann natürlich auch noch total dahin zukommen.
Ich habe mal eine Definition von Vertrauen mitgebracht. Es gibt wahnsinnig viele, die Psychologie liebt das Thema Vertrauen. Und es gibt echt viele Linsen, durch die das betrachtet werden kann. Aber eine Definition sagt, dass Vertrauen die Erwartung ist, dass man sich auf eine Person oder eine Institution in einer sozialen Beziehung verlassen kann, dass sie in kompetenten, vorhersehbaren und liebevollen Art handelt. Dass sie auf eine kompetente, vorhersehbare und liebevolle Art handelt. Fand ich noch einleuchtend. Aber ich will noch eine andere Definition mitbringen von Hancock 2011. Das ist das Vertrauen, das kalkulierte Risiko ist, dass eine andere Person einen harmt. Also, dass sie was Schlechtes will oder einen schlechten Einfluss hat. Also eigentlich, dass sie einem wehtut. Und die Psychologie unterscheidet zwischen generellem Vertrauen, also dass man generell sagt, ich glaube, dass Menschen vertrauenswürdig ist, und Limited Trust, also dem Vertrauen einem Familienangehörigen zum Beispiel gegenüber, also so der inneren Peer Group. Und ich finde, diese Unterscheidung ergibt total Sinn, wenn wir uns jetzt Vicky angucken, glaube ich. Hier geht's eher um den generellen Trust, also dass sie wie einfach generell Menschen nicht traut. Wenn wir uns jetzt interdisziplinär angucken, was Vertrauen möglich macht, dann finde ich, springt vor allen Dingen ein Faktor raus und das ist Konsistenz. Also, dass sich eine Person zum Beispiel immer wieder so verhält, dass wir das vorhersehen können. Das wäre jetzt so eher aus der Sozialpsychologie, aber auch aus der sozialen Kognition gibt es so Forschung. Das wäre dann, dass ein Stimuli immer wieder gleich ist. Und das erhöht sozusagen unser Vertrauen. Wenn wir immer wieder das Gleiche sehen oder das Gleiche hören, dann vertrauen wir diesem Ding oder dieser Sache auch schon mehr. Und eher klinisch argumentiert wäre, dass halt vielleicht frühe Beziehungspersonen oder Menschen, mit denen wir in Kontakt treten, irgendwie auf eine konsistente und vorhersehbare Art und Weise handeln, sodass sich eben unser Vertrauen aufbauen kann, dass diese Person uns nicht schadet. Und wir immer wieder erwarten können, dass sie sich auf eine gute Art uns gegenüber verhält. Also wie so eine positive Erwartung. Und dann halt, wenn das Gegenteil passiert, dann ist natürlich eine Verletzung da, weil das nicht vorhersehbar war. Und dann ist es halt total viel innere Arbeit, das wieder aufzubauen. Also ich glaube mal, dass das irgendwann in Vickys Leben mit ihr passiert ist, ne? Dass so eine Erwartung da einfach verletzt wurde. Ob jetzt früh in ihrem Leben und das jetzt tief oder, weiß ich nicht, durch die letzte Beziehung. Wer weiß das schon. Aber die Forschung ist ganz klar, dass sie diese Arbeit nicht alleine machen kann. Weil es ist was Zwischenmenschliches und das lässt sich nur zwischenmenschlich auch lösen. Was glaubst du, wie?
Das wollte ich dich jetzt fragen.
Ich habe einen Artikel gelesen, das fand ich schön. Die haben geschlussfolgert, dass man Vertrauen nur durch Verletzlichkeit, Konsistenz und Integrität wieder aufbauen kann.
Was genau würde das jetzt zwischen Vicky und Vivi bedeuten?
Ich weiß nicht, ob Vivi jetzt in dem Fall als Person, die ihr Vertrauen schon mal missbraucht hat, die richtige Person ist, mit der sie Vertrauen sozusagen wieder üben kann. Weil ich habe das Gefühl, diese Beziehung ist jetzt vorbelastet. Aber generell würde ich sagen, das bedeutet, dass die Vicky Menschen finden muss, die sehr konsistent ihr gegenüber sind, also ihr Vertrauen verdient haben. Und das sind vermutlich eben nicht Menschen, mit denen sie den größten Nervenkitzel fühlt, die am aufregendsten für sie sind, bei denen sie riesen Schmetterlinge hat, sondern eher Menschen, neben denen sie sich ruhig fühlt. Und dass sie dafür aber erstmal so diesen, ja, ich sag mal, etwas naiveren kindlichen Glauben hinter sich lassen muss, dass Menschen halt gut sind, in Anführungsstrichen, dass alle Menschen gut sind, weil sie braucht halt Filter. Sie muss Menschen filtern und gucken, wer kann ihr gegenüber diese vertrauenswürdige Person sein, weil Menschen sind gut und böse und verletzt und alles gleichzeitig. Und das bedeutet auch, dass nicht alle Menschen uns gegenüber in der Lage sind, auf Augenhöhe sich zu verhalten und die eigene Perspektive mit einzubeziehen. Also wenn wir jetzt Vicky Vivi angucken, im Endeffekt natürlich muss die Vivi der jetzt nicht sagen, ob die mit dem geküsst hat oder nicht. Auf der anderen Seite, wenn die Vicky schon da ist, dass sie sagt, oh, das ist meine Freundin, ich vertraue der und ich glaube, die bezieht meine Gefühle mit ein in ihr Handeln, dann ist das natürlich schon ein Anspruch an die Beziehung. Aber ich glaube, dass die Vicky da weiter war, in Anführungsstrichen, als die Vivi. Also für die Vicky war das eine Freundschaft, für die Vivi vielleicht nicht. Und so kam es, glaube ich, zu diesem Deklar. Deswegen würde ich der Vivi auch raten, anzuerkennen, dass Misstrauen nicht unbedingt schlecht ist und sich nicht ausschließt mit Vertrauen, sondern dass man halt Menschen filtern muss, weil das ist ja auch das, was das Patriarchat macht, ne? Es versucht, uns in diesem Archetyp des naiven Mädchens zu halten, das eben nicht filtert, das nicht guckt, wer ist eigentlich schmerzhaft, wer ist schlecht für mich und wer ist gut für mich. Und ich glaube, daran kann sie halt ein bisschen feilen, um dann Menschen zu finden, die ihr konsistent und auch, indem sie sich verletzlich machen kann, zurückmelden, dass sie wertvoll ist und dass ihre Gefühle mit in das Gesamthandeln mit einbezogen werden.
Ich bin ganz froh, dass du so eine differenzierte Antwort noch mitgebracht hast, weil es ist ja genau, also es ist ja, das klingt nach einer viel besseren Lösung als das, was jetzt, glaube ich, in diesem Moment bei Vicky passiert ist. Wenn ich das mich richtig dran erinnere, sagt sie ja als Schlussfolgerung, ich darf Menschen einfach nicht mehr vertrauen. Und dabei, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist ja, wäre ja eine viel bessere Lösung zu sagen, okay, ich muss vielleicht einfach nochmal besser an meinem Filter arbeiten, wer wirklich vertrauenswürdig ist und wer nicht.
Ja, und muss nicht jedem Menschen diesen Vertrauensvorschuss geben, darf aber darauf vertrauen, dass ich Menschen finde, denen ich vertrauen kann. Ja, und weißt du, dass das super wichtig ist, weil die Forschung findet ganz klar, dass Vertrauen ein Resilienzfaktor ist für mentale Krankheiten im weitesten Sinne. Also es ist anscheinend gut für unsere mentale Gesundheit, wenn wir Menschen vertrauen. Wir empfinden dann weniger sozialen Stress, das löst ein einfach generell ein höheres Wohlbefinden aus und es verringert den negativen Impact auch von sozialem Stress.
Glaubst du, du hast einen guten Filter?
Ich glaube schon. Und ich glaube, deswegen wollte ich auch so sehr genau an der Stelle reinhüpfen in das Thema, weil ich tatsächlich zu einer Freundin vor, ich glaube, es war so vor 7 Jahren ungefähr, also bevor ich Therapie gemacht habe, genau das Gleiche gesagt habe wie die Vicky. Ich habe gesagt, ich vertraue einfach niemandem zu 100%. Ja, und das hat sich total geändert, dadurch, dass ich einen Filter bekommen habe, dadurch, dass ich einfach verstanden habe, ja, manche Menschen sind aber ja auch nicht vertrauenswürdig. Manche Menschen verletzen, weil die vielleicht selber verletzen, ist egal, warum die das machen, aber verhalten sich nicht ordentlich mir gegenüber. Aber andere Menschen können das auch. Und dadurch, würde ich schon sagen, habe ich tiefes Vertrauen zu manchen Menschen gewonnen.
Ich glaube, das, was wie Vicky reagiert, kann ich mich auch drin wiederfinden, dass in so Momenten, wo ich so total enttäuscht war, das sind meine Schlussfolgerung auch nicht wahr zu sagen. Ich muss vielleicht an meinem Filter irgendwie schrauben, sondern aus Angst, dass man jemals wieder enttäuscht wird, dann einfach zu sagen, jetzt vertraue ich einfach niemandem mehr.
Aber so ist es, sind halt nicht alle Menschen gleich, ne? Es passen auch nicht alle Menschen gleich zu einem und sind gleichermaßen empathisch, ne? Also die Vivi hätte an der Stelle ja einfach sagen müssen, okay, die Vicky ist mir genauso wichtig wie ich der Vicky. Also wir sind jetzt schon Freundinnen hier in der Show und ich bin empathisch ihren Gefühlen gegenüber, deshalb sage ich ihr das. Ja. Das war schon ein Vertrauensvorschuss.
Ja, und ich glaube, aber das heißt ja jetzt auch nicht unbedingt, dass Vivi nicht vertrauenswürdig ist, ne? Sondern einfach, dass sie vielleicht in dieser Konstellation nicht vertrauenswürdig für Vicky war. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie bestimmt einige Freundschaften oder Beziehungen hat, wo sie auch die Nummer 1 Vertrauensperson ist.
Glaube ich safe. Sie sagt ja auch schon ein paar Mal in diesen Interviews, dass sie nicht denkt, dass sie da jetzt ernsthafte Freundschaften findet, dass sie okay mit und cool mit allen Frauen in der Villa ist, aber so ein bisschen so dieses, so tief geht's nicht. Und da war, glaube ich, irgendwie eine Diskrepanz bei den beiden.
Kannst du dich daran erinnern, was dir dabei geholfen hat, einen Filter zu bilden?
Patriarchat verstehen. Tatsächlich auch ein Buch, das heißt Wolfsfrau. Ich weiß aber nicht, ob das für alle was ist, aber ich habe das geliebt. Da geht's darum, dass Frauen eigentlich Wölfe sind, also sehr wild und frei sein wollen und dass das von klein auf unterdrückt wird, weil wir eben versucht werden, in diesem Archetyp, da geht es um Archetypen, des jungen, naiven Mädchens eigentlich zu bleiben, damit wir immer Männern vertrauen, damit wir immer auch denen gefallen wollen und machen wollen, was die wollen. Und dass eigentlich ein Erwachsenwerden von einer Frau ist, genau das zu lassen und zu sagen, hey, nee, ich bin wild und die Welt ist schlecht und ich muss mich wehren und ich bin irgendwie die auch mal draufschlägt. Und deshalb brauche ich diesen Filter. Kannst du dich erinnern, was dir geholfen hat, mehr zu filtern?
Mir fällt gerade wieder ein, dass du schon öfter mal dieses Buch Die Wolfsfrau empfohlen hast.
Hab ich?
Und dass ich dir jedes Mal gesagt habe, ich habe das Buch zu Hause und ich habe das vor bestimmt 15 Jahren im Oxfam-Laden in Bonn gekauft für 1 Euro oder so und ich habe es immer noch nicht gelesen. Aber steht in meinem Bücherregal.
Aber weißt du, dass mich das schon seit Jahren begleitet und ich habe das hier wieder mit in der Schweiz und lese einfach mal so ein Kapitel dann. Weil das ist so intensiv auch. Es geht ja so um ganz alte, kulturübergreifende Mythen und Geschichten über Frauen. Und ich brauche da immer eine Weile auch, um das zu verarbeiten. Mich begleitet das, es war schon in so vielen Ländern mit mir. Ich nehme das immer mit, dann lese ich ein Kapitel und dann verarbeite ich.
Lapp mir das gleich mal.
Ich weiß nicht, ob es ein bisschen schwierig für dich ist, Dina. Schauen wir mal.
Ein bisschen so Spiri zwischendurch geht ja auch.
Es sind Mythen.
Apropos Spiri, ich glaube, was mir geholfen hat, und es ist ja eigentlich gar nicht Spiri, ne? Aber was mir, glaube ich, geholfen hat, ist so mehr auf mein Bauchgefühl zu vertrauen.
Das sagt die ganze Zeit in dem Buch.
Ah ja?
Ja, wie uns die eigene Intuition ja auch ausgetrieben wird und dass eigentlich jede Frau das ja schon weiß, ne? Oder jeder Mensch das schon weiß, was einem gut und schlecht tut. Und ich glaube auch, dass die Vicky eigentlich ein gutes Bauchgefühl hat. Aber das vielleicht einfach noch ein bisschen üben darf, da genauer drauf zu hören.
Ich frage mich manchmal, ob das vielleicht auch so es gibt diesen Hindsight-Bias, ne? Wo man sagt, so, wo man dann im Nachhinein sagt, so, ja, natürlich, das war alles total klar.
Mhm.
Aber wenn ich mich so an die Leute zurückerinnere, die so mein Vertrauen enttäuscht haben, da denke ich mir jetzt im Nachhinein schon so, oh mein Gott, ja, ich hatte von Anfang an ein schlechtes Bauchgefühl. Noch nie hat mich jemand enttäuscht, wo ich so von vornherein mir gedacht habe, so, ja, wir sind es.
Mhm.
Was kann natürlich auch nur sein, dass ich mir jetzt im Nachhinein das natürlich so hin und her lege. Das weiß man natürlich nicht. Da bin ich schon zu sehr Wissenschaftlerin, um da jetzt einfach drauf zu vertrauen.
Ich glaube, es kann beides sein. Ein bisschen Hindsight-Bias und ein bisschen wusste man es auch schon oder hat zumindest so die kleinen roten Fahnen schon wehen gesehen. Trauen misst man mit 3, oder nein, es gibt Forschung, die Vertrauen mit 3 Items misst. Ich kann die mal mitbringen. Dann kann mal die Kohorte sagen, wie vertrauensvoll sie ist. Wenn du Lust hast, können wir es zur Frage machen.
Aber wenn wir das die Kohorte fragen, wie scoren wir das? Also wir fragen die 3 Fragen und gibt es dann Punkte oder wie genau machen wir es?
Wir können eigentlich sagen von 1 bis 7 Stimme komplett zu versus Stimme überhaupt nicht zu. Haben wir 7 Möglichkeiten? Sonst machen wir eine 5-Punkt-Likert-Skala.
Wir haben 7 Möglichkeiten, aber wir können immer nur eine Frage machen. Wir könnten machen, dass sie es zusammenrechnen sollen und dann ihren Composite-Score.
Tja. Ein bisschen zusammenrechnen, Kohorte, das muss drin sein hier.
Also es gibt drei Fragen. Ihr schreibt euch bei allen eine Punktzahl auf und dann rechnet ihr danach die Summe. Also alles plus.
Ich bin überzeugt davon, dass die meisten Menschen gute Intentionen haben.
Da würde ich mal so eine 5 geben. Glaube ich eigentlich schon eher.
Glaube ich auch. Oh, jetzt ist es kompliziert. Das andere ist reverse coded. Das muss man dann andersrum machen. Du kannst dich heutzutage auf niemanden mehr verlassen.
Da gebe ich eine 7, weil ich dem überhaupt nicht zustimme.
Du bist voll die vertrauenswürdige Person bisher. Vertrauensvolle. Ja, aber ich stimme da auch gar nicht zu. Müsste man dann, genau, du hast es jetzt schon umgedreht.
Oh, ich weiß nicht, ob das hier, wenn das eine Bachelorarbeit wäre und das würde mir eine Studentin oder ein Student so präsentieren, dann würde ich sagen, die Leute werden es nicht checken, du erklärst ihnen das nicht.
Das ist eine komplette Katastrophe.
Du musst die Menschen an die Hand nehmen. Vielleicht versteht ihr es trotzdem.
Gibt uns vielleicht auch einfach ein Bauchgefühl, wie vertrauensvoll ihr seid. Dritte Frage. Ganz generell betrachtet, kann man Menschen vertrauen?
Da gebe ich nochmal eine 5.
Ich auch. Finde ich gut.
Weißt du was, wir schreiben das nochmal in diese Folgenbeschreibung. Dann wird es vielleicht nochmal klarer. Das heißt, ich habe eine 17. Antwortet in diesen Fragen, was euer Score ist.
Ich liebe das.
Und ich würde sagen, damit gehen wir ins Haus. Ach nee, wir waren schon im Haus. Damit gehen wir kurz zu Martin und Linda.
Die will einfach nur Schokolade essen und ein bisschen gekrault werden in ihrem Leben, die Linda.
Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wer von den beiden das sagt, aber die sagen, die wollen jemanden haben, der einfach so Schokolade aus dem Supermarkt mitbringt, ne? Und ich glaube, wir haben schon öfter darüber gesprochen. Ich finde das einfach, das finde ich so richtig liebe, wenn jemand im Supermarkt ist und dann wiederkommt mit deinem Lieblingsgetränk.
Oh, schön. Beim Lieblingssnack.
Total. Auch einfach sich so Sachen merken. Ich glaube, der romantischste Satz, den man sagen kann, ist, wie krass, dass du dich daran erinnerst.
Das ist so schön. Ich fühle die Linda hier. Und ich glaube, die hat auch ein gutes Rollenmodell mit ihren Eltern, was Liebe betrifft. Und gleichzeitig redet sie schon wieder bei diesem Date über ihre Eltern. Und ich bleibe bei dem, was ich schon seit, ich glaube, inzwischen 4 Folgen sage. Linda, deine Eltern gehören nicht so sehr in den Dating-Kontext. Ich finde das so schön ja auch, dass die ein gutes Verhältnis zu denen zu haben scheint und dass die eine glückliche Liebe haben sollen. Aber ich kann mich jetzt inzwischen an kein Gespräch mehr zwischen ihr und Martin erinnern, wo sie nicht von ihren Eltern gesprochen hat. Ist mir zu viel.
Ist mir auch zu viel. Martin und Lena. Das war für mich, dieses kurze Date war für mich die Achterbahnfahrt der Gefühle. Denn, also, er erzählt ihr erst so ganz bewegende Sachen und habe ich aufgeschrieben, oh mein Gott, ich glaube, sie wird es. Das ist ja so cute. Ich finde das wirklich niedlich. Und dann irgendwie switcht es auf einmal und ich habe nicht ganz verstanden, was jetzt genau Lenas Problem ist. Ist es jetzt, dass sie einfach generell Martin nicht fühlt oder fühlt sie nur den Kuss nicht?
Das habe ich mich doch die ganze Zeit gefragt. Oder führt das eine zum anderen und das andere zum einen? Dass sie so ein bisschen dann doch merkt, irgendwas ist da, was halt sie nicht hundertprozentig fühlt am Martin und dadurch fühlt sie dann den Kuss auch nicht so gut. Oder der Kuss matcht auch nicht ganz und dann findet sie dadurch Fehler an ihm oder so. Weil ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe die Ebene, auf die sie sich bezieht, nicht verstanden.
Also ich muss sagen, bei diesem Date dachte ich so einfach zwischen den beiden matcht es nicht. Mhm. Und dann nach der Rosen, sollen wir das jetzt einfach schon besprechen, wenn das jetzt passt?
Bitte.
Also das ist für mich ein bisschen schwierig, weil wir ja das jetzt nicht mehr chronologisch machen, aber ich glaube, ich komme kurz darüber hinweg. Aber auf jeden Fall habe ich mir bei diesem Date gedacht, dass die beiden, dass es darum geht, wie die beiden zueinander stehen. Aber dann in der Nacht der Rosen hatte ich das Gefühl, okay, es geht ums Küssen. Und ich war richtig verwirrt.
Ich hatte aber auch schon in dem Gespräch oder an dem Date das Gefühl, es könnte auch nur ums Küssen gehen, weil sie ja auch sagt, das müssen wir noch mal ein bisschen üben. Also eine generelle Dynamik übst du ja nicht. Dann übst du ja das Küssen. Und ich habe mich gefragt, würde ich das ansprechen? Und ich finde, das ist eine wahnsinnig tolle Eigenschaft an der Lena, dass die alles anzusprechen scheint. Weil das ist das, was bei mir auf der Seite immer total viel Vertrauen erweckt. Die spricht mit der Leonie an, was sie stört. Die spricht jetzt beim Martin an. Hör mal, ich will ganz transparent mit dir sein und das fühle ich jetzt nicht zu 1000%. Und gleichzeitig habe ich gedacht, boah, sowas, gerade sowas Nonverbales, du wirst ja nur noch verstockter, wenn du dann das Feedback bekommst. Es matcht nicht. Also weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht, ob das dem Ganzen gut tut.
Also, ich weiß nicht, ob wir sowas schon mal beim Bachelor hatten. Ich kann mich zumindest
nicht
erinnern.
Hast du schon mal einer Person gesagt, dass du findest, sie küsst nicht gut?
Nee. Aber das hat sie ja auch nicht gesagt. Ich weiß ja auch nicht, ob sie das gesagt hat oder nicht. Also auf jeden Fall, mir wurde nicht klar, was jetzt das Problem ist. Und also was in Ordnung ist. Und mir wurde es nicht klar. Martin tut so, als würde ihm das klar werden und als würde es ihm genauso gehen. Glauben wir das?
Nein. Ich habe das Gefühl, dass der ein bisschen in einem Mini-Freeze war. Der war so wie so ein Reh auf einmal. Ich glaube, der findet die halt richtig, richtig gut und war so, er will jetzt irgendwie nichts Doofes sagen und war einfach so, ja, gib mir auch so. Ich glaube, damit wollte er vielleicht sagen, so, ja, ist jetzt auch nicht so, als ob ich denke gerade, dass ich dich heiraten muss. Wir müssen jetzt, können ruhig den Druck rausnehmen. Das fand ich schon an sich cool. War make it make sense. Alles davon.
Ich glaube, wenn ich Martin gewesen wäre, hätte ich das auch gesagt. Ich hab gesagt, ja, ja, klar, sehe ich genauso wie du. Und irgendwie ist es ja auch, also es gibt ja mehrere Arten, wie man es machen kann. Ne? Es gibt dieses Toxische, dieses so, du bist eh hässlich, ich wollte dich eh nicht. So dieses Männermäßige, und das macht er ja nicht, ne? Er sagt der ganze Zeit, oh ja, ja, klar, mir ging es genauso. Und ich finde, eigentlich ist es ganz angenehm, dass er das sagt, weil es macht es für alle ein bisschen weniger awkward. Obwohl man vielleicht ja eigentlich, vielleicht hätte es Ehrlichkeit gebraucht, aber auf jeden Fall habe ich mich gefreut als Zuschauende, weil es war mir beim Zuschauen schon unangenehm. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen mehr wie Lena sein und daran arbeiten, Sachen offen anzusprechen. Es war für mich echt Next Level. Ich bin vor Scham im Boden versunken.
Ich auch. Und ich war ja dann auch total erleichtert, dass er das auch so empfindet. Aber ich meine, was wäre die Alternative gewesen? Dann hätte er sich dahin gesagt, also nee. Also ich finde wirklich, das ist einfach der Feuerwerkkuss meines Lebens.
Wild auf jeden Fall.
Wirklich wild.
Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Wir springen jetzt aber erst nochmal zu Paulina und Felix, die vor der Nacht der Rosen noch etwas hatten. Und da, der Felix kriegt's hier ab, ne? Aber es hat mir auch nicht gefallen. Ich bin einfach irgendwie jetzt in so einer Anti-Haltung. Denn es war irgendwie für mich wieder ein bisschen weird. Denn es ging auch da jetzt schon wieder darum, wie es jetzt nach der Show weitergeht. Und ich glaube, die hatten sich hatten die sich schon mal geküsst oder nicht? Ich
glaub schon.
Okay. Auf jeden Fall.
Die haben sich direkt nach dem Fallschirm das erste Mal geküsst. Da hat sie nämlich noch gesagt, dass sie es sich irgendwie anders vorgestellt hatte, aber er ist ja wirklich runter, quasi auf sie zu, hat sie gepackt. Wo ich noch dachte, boah, so ein Überraschungsmoment als allerersten Kuss. Ich weiß es nicht, ob sie das so wollte, weil sie hatte nicht die Zeit, um zuzustimmen. Und dann war ich sehr erleichtert, weil sie danach gesagt hat, ich habe gedacht, es wird anders, aber dann war es gut. Weißt du, okay, puh, sie wollte es.
Auf jeden Fall fand ich noch, dass sie noch wirklich nicht so weit sind miteinander. Und dann irgendwie geht es aber direkt schon wieder um die Zukunftspläne. Und der Felix schmiedet mir einfach mit allen Frauen irgendwie zu viele Zukunftspläne. Ich finde man, also nach meinem Empfinden sollte es darum gehen, dass man sich erstmal kennenlernt, zu gucken, wer ist man überhaupt? Wer ist die andere Person? Wer bist du? Erstmal ganz unabhängig von mir. Dann zu gucken, sind wir irgendwie kompatibel? Und dann kann man gucken, wie kann es irgendwie weitergehen. Aber ich habe das Gefühl, der Felix überspringt diese ganzen Dinger. Und es geht schon direkt um irgendwelche Zukunftspläne, was jetzt danach gemacht wird. Dann erzählt er irgendwie, er hat ja viel frei und er kann jetzt direkt in der Woche danach wiederkommen. Das finde ich zu früh und deswegen ist es, ich finde es total sketchy. Was ist sketchy auf Deutsch?
Fishy? Nee, ist auch Englisch.
Ihr wisst, was ich meine. Es kommt mir komisch fishy vor. Es ist fischig, die ganze Sache. Und ich sage nicht, dass Felix ein Fuckboy ist, aber ich sage, dass das eine Masche von Fuckboys ist. Die malen die ganze Zeit solche Zukunftspläne. Das ist wieder diese Verbindlichkeit. Der Sinn, der zeigt allen diese ultimative Verbindlichkeit, die er aber da eigentlich noch gar nicht haben kann und von der ich glaube, dass er die da auch nicht hat. Also offensichtlich nicht. Er datet gerade 5 Frauen gleichzeitig, aber trotzdem gibt er allen so dieses Gefühl von maximaler Verbindlichkeit und das gefällt mir nicht.
Ich sehe das total. Außerdem denke ich so, die sind ja auch beim Bachelor, ne? Also deswegen datet er auch parallel. Und ich glaube, der will halt einfach sehr effizient auch sein und gucken, mit wem könnte es wirklich was werden. Und dafür muss er so ein bisschen Lebenssituationen schon auch abchecken.
Ja, aber man muss jetzt nicht irgendwie, es muss nicht jetzt direkt schon darum gehen, dass die eine irgendwie ihre Uni wechselt. Zu der nächsten will er irgendwie nach München ziehen. Und jetzt bei der überlegt er, was er in der Woche, nachdem die wieder da sind, wie die sich dann wiedersehen können. Das ist nicht gucken, ob die Alltage kompatibel sind. Das ist eine falsche Verbindlichkeit schaffen. Weil wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt eine von denen, ich würde abends im Bett liegen und sagen so, hä, natürlich werde ich es. Sonst würde der doch nicht X, Y, Z machen. Und das macht man ja, diese Gedanken macht man sich immer mit den Fuckboys, dass man sagt, natürlich meint er das ernst. Sonst würde der doch nicht schon drüber nachdenken, mir seinen Eltern vorzustellen. Sonst würde der doch nicht schon drüber nachdenken, wie wir uns wiedersehen. Sonst würde der doch nicht überlegen, dass er zu mir nach München zieht. Das würde der doch alles nicht machen, wenn er es nicht ernst meinen würde. Aber die Antwort ist doch, das würde der machen, weil das genau die Masche ist.
Später bist du raus.
Ganz genau. Und am nächsten Tag ist er weg.
Ja, ich habe genug Good Cop gemacht. Könnte sein.
Und damit in die Nacht der Rosen. Clara und Martin. Süß.
Mann, die sind es doch. Ich werde ja schon zur Romantikerin, ne? Gerade bei sowas wie Bachelor oder Princess Charming. Ich will dann wirklich, dass die große Liebe finden. Und ich bilde mir dann auch ein, zu sehen, dass etwas ein Leben lang bestehen könnte. Und Clara und Martin, das ist einfach, das ist Balsam für meine kleine Romantikerseele. Weil die sind doch so süß, oder? Die sind wirklich ganz irgendwie zart, verletzlich, auf Augenhöhe miteinander, gleichzeitig auch nicht zu viel für das, was die haben. Ich fühle das wirklich komplett. Und dann stellen die beide fest, dass es ihnen schwerfällt, Hilfe anzunehmen. Ist das nicht süß? Und Clara versteht den Martin auch richtig. Die sieht den.
Ja, ich bin dabei. Ich finde das schön.
Und weißt du was, obwohl das so schön, was heißt obwohl, das ist ja eben kein Gegensatz, aber es ist so schön und gleichzeitig ist da auch ein bisschen Feuer. Ich glaube, die haben schon auch einfach wirklich Bock aufeinander. Denn Martin sagt, die Luft brennt über Clara.
Ja, ich würde mich freuen. Ich hätte eigentlich gedacht, Lena gewinnt, aber nach dieser Folge denke ich es nicht mehr. Dann kann es eigentlich nur Clara sein, ne?
Und ich hoffe, die sind noch zusammen.
Bei Vicky hatte ich das Gefühl, die geht in die Nacht der Rosen und die möchte eine Ansage machen. Ich weiß nicht genau, was die Ansage ist, aber sie geht mit dieser Energie da rein, dass sie sagt so, heute mache ich meine Ansage. Und sie geht auf Felix zu und sein Radar schlägt aus. Er weiß, dass die Frau ihm eine Ansage machen will. Und deswegen startet er mit einem Kompliment rein und sagt, ich habe dich die ganze Woche vermisst. Und bam, ihr Ansagefeuer erlischt in diesem Kompliment.
Scheiße. Ich verstehe nicht ganz Vickys Agenda. Ich sag's ja, wie es ist. Weil vorher kommt ja auch manchmal das so, dass sie dann so sagt, oder es kommt so durch, dass sie ihn vielleicht auch gar nicht so gut findet. Ich will jetzt auch nicht zu sehr oder zu viel auf das geben, was Ezra auch vor ein paar Folgen gesagt hat. Aber Vicky sagt uns auch selbst solche Sachen. Wie eben, keine Ahnung, also als sie so sauer war über den Kurs mit Vivi, sagt sie so, ja, ich hätte das nicht gemacht, da ist keine Anziehung oder irgendwie sowas, sagt sie, noch in die Richtung. So nach Motto, ich hätte mir das auch sparen können, weil so gut finde ich den eigentlich nicht. Und trotzdem immer, wenn sie dann bei ihm ist, fängt er sie mit Komplimenten oder dieser Anerkennung so sehr ein, dass sie irgendwie doch da ist. Ich blick das nicht.
Also ich glaube, dass sie den schon, ich weiß nicht, ob die jetzt schon so richtige Gefühle hat, aber ich glaube, die mag den schon mehr, als dass sie uns das zeigen will und oder sich vielleicht auch zeigen will, den anderen zeigen will. Und als sie gesagt hat, bei mir sind da gar keine Schmetterlinge, das kam ja aus so einem Ort der Wut. Und ich habe ihr das nicht so ganz abgenommen.
Schon sein, aber ich glaube auch andererseits ist er eigentlich gar nicht ihr Typ. Und ich glaube, gerade in so einem Format spielt ja viel schon dieses so, er wählt aber mich aus, einfach mit ein. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch schwer fällt, weil er gibt ihr schon sehr viel Bestätigung, sagt die ganze Zeit, wie attraktiv er sie findet, was da für eine Anziehung ist vom Moment eins. Ich glaube, dass das sie auch auf eine Art einfängt, wie das nicht der Fall wäre. Also ich glaube, sie würde ihn nicht so gut finden, wenn er das nicht machen würde.
Es wirkt auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Okay, am Ende fliegt auf jeden Fall Hannah raus. Und das ist eigentlich gut, denn jetzt muss sie nicht ihre Uni wechseln. Und Ann-Kathrin fliegt auch raus und wir werden nie erfahren, ob irgendwas Schlimmes passiert ist, weswegen sie rausgeschnitten wurde oder ob es vielleicht am Ende doch keine große Verschwörung gab. Und das war's.
Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir kommen ja eigentlich jetzt langsam in Richtung Ende vom Bachelor. Ich bin total gespannt, was die letzten Folgen noch so mit sich bringen. Wenn ihr das auch
seid. Wir haben nächste Woche eine Special Guestin.
Wir haben eine Special Guestin. Das wird geil.
Ich freue mich sehr. Wir schließen die Folge für heute.
5 Sterne. Überall. Teilt und liked unsere Beiträge. Und wir küssen bis dahin die feministische Revolution.
Das war Psychologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.